Und wir kommen jetzt zu den Fokus-Europa-Nachrichten von heute. Das ist Mittwoch, der 5. Mai 2021. Und sie sind geschrieben von unserem Kollegen Jan. Danke, Jan. Und zunächst der Überblick.
Brexit-Folgen. Frankreich droht Kanalinseln den Strom abzuschalten.
NSU 2.0. Staatsanwaltschaft vermutet versehentlich Datenweitergabe durch die Polizei.
Ehemaliger Gesundheitsminister belastet Bolsonaro.
Anwalt beantragt Wiederaufnahme des Verfahrens im Mordfall George Floyd.
Und Konservative triumphieren in Madrid, Annäherung an Rechtsradikale.
Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Brexit-Folgen. Frankreich droht Kanalinsel den Strom abzuschalten. Nach dem Brexit will die im britischen Kronbesitz befindliche Insel Jersey nun noch an wenigen Tagen französische Fischereiboote in die umliegenden Gewässer lassen. Deshalb droht die französische Ministerin für Fischerei Annick Girardin unverhohlen mit Stromentzug. Vor dem Parlament erklärte Girardin, dass es ihr sehr leid tun würde, wenn es soweit käme, aber Zitat, wir werden es tun, wenn wir müssen, Zitat Ende. Jersey liegt 25 Kilometer von Frankreich und 150 Kilometer von Großbritannien entfernt. Der Strom für die Insel, auf der etwas mehr als 100.000 Menschen leben, kommt zu 95% durch ein dickes Unterseekabel vom französischen Festland. Als Kronland ist Jersey von London nahezu komplett unabhängig. Die Regierung in London ist nur für die Außenpolitik und die Verteidigung der Insel zuständig. Für Jersey selbst ist der Fischfang kein so großer Faktor, wie man bei einer Insel annehmen könnte. Wichtigster Wirtschaftsfaktor ist die Finanzbranche. Jersey lockt mit niedrigen Steuersätzen. Stichwort Steueroase. Außerdem spielt der Tourismus eine große Rolle. Die Landwirtschaft erntet viele Kartoffeln und Jerseys Kühe liefern reichlich Milch und Sahne. Der französischen Seite geht es nicht nur um Fischfangrechte in dem Seegebiet um Jersey, sondern auch um Fischereirechte an anderen Stellen, wo britische Inseln nahe der französischen Küste liegen. Es wird um die Fischereirechte insgesamt gepokert. Auf beiden Seiten liegt in der Fischereifrage erheblicher innenpolitischer Sprengstoff.
NSU 2.0. Staatsanwaltschaft vermutet versehentliche Datenweitergabe durch die Polizei. Nach der Festnahme eines 53-jährigen Berliners, der mutmaßlich den Löwenanteil der 133 mit NSU 2.0 unterschriebenen Drohschreiben verschickt haben soll, bleiben viele Fragen noch offen. Die erste Drohung ging im August 2018 an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basayilis. Weitere Opfer waren unter anderem die Kabarettistin Idil Beider und die Politikerin der Linkspartei Janine Wissler. Die meistens als E-Mail oder Fax verschickten Botschaften erhielten zahlreiche öffentlich nicht zugängliche Daten über das Privatleben der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Der Beschuldigte verfügte über eine einsatzbereite Schusswaffe in seiner Wohnung. Er hatte ein langes Vorstrafenregister. Unter anderem soll er bereits im Jahr 2017, also vor Beginn der NSU 2.0-Serie, einen Anwalt in Würzburg bedroht haben. Der Anwalt vertrat einen syrischen Flüchtling, der ein Selfie mit Angela Merkel gemacht hatte und darauf übel beschimpft und verleugnet wurde. In Sicherheitskreisen herrscht indessen Aufatmen darüber, dass der mutmaßliche Haupttäter kein Polizeibeamter ist. Allerdings bleibt zum großen Teil ungeklärt, wie der Beschuldigte an persönliche Daten seiner Opfer kam. Es gibt Vermutungen, der Beschuldigte könnte etwa durch Amtsanmaßung an Daten gekommen sein, indem er sich etwa als Polizeibeamter ausgab. Tatsächlich ist er wegen einer solchen Amtsanmaßung vorbestraft. Aber geht die, Zitat, unabsichtliche Datenweitergabe, Zitat Ende, wirklich so leicht? Kann man bei der Polizei einfach mal anrufen und sagen, Zitat, wir kennen uns zwar noch nicht, aber ich bin Ihr Kollege XY, mein Computer spinnt gerade, können Sie mal nicht rasch in Ihrem System nachschauen, in welchen Kindergarten das Kind von so und so geht? Zitat Ende. Wie soll das funktionieren? Von dergleichen Zweifeln ungetrübt erklärte der hessische Minister für Inneres und Sport, Peter Beuth von der CDU, nun könnten nicht nur die Opfer erleichtert aufatmen, sondern auch die, Zitat, gesamte hessische Polizei. Die antifaschistische Initiative NSU Watch schreibt auf Twitter, Zitat, soll diese Erklärung uns vergessen lassen, dass die Polizistin, mit deren Account die Daten für den NSU 2.0 abgerufen wurden, mit anderen Beamten des 1. Revier Frankfurt in einer rechten Chatgruppe war? Zitat Ende.
Ehemaliger Gesundheitsminister belastet Bolsonaro. Vor einem Untersuchungsausschuss des brasilianischen Oberhauses hat der frühere Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten Bolsonaro erhoben. Mandetta will den rechtspopulistischen Präsidenten immer wieder vor der Gefährlichkeit der Covid-19-Pandemie gewarnt haben. Schließlich trat Mandetta als Gesundheitsminister zurück. Bolsonaro hatte die Seuche immer wieder verharmlost und sich gegen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung gesträubt. Mit mehr als 400.000 Toten im Zusammenhang mit der Epidemie ist Brasilien trotz seiner relativ jungen Bevölkerung nach den USA das Land, das bisher von der Seuche am härtesten getroffen wurde. Die Untersuchung durch das Oberhaus hatte der oberste Richter Brasiliens Luiz Roberto Barroso angeordnet. Mandetta war der erste Zeuge, der gehört wurde.
Anwalt beantragt Wiederaufnahme des Verfahrens im Mordfall George Floyd. Ein Anwalt des Polizisten Derek Chauvin, der am 20. April wegen Mord an George Floyd verurteilt wurde, hat eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Er wirft dem Gericht und der Staatsanwaltschaft schwere rechtliche Fehler vor. So könnten die Geschworenen von der öffentlichen Meinung in dem Fall beeinflusst gewesen sein, weil sie nicht vollständig von der Öffentlichkeit abgeschirmt wurden. Einem Geschworenen wird vorgeworfen, bei der Anhörung vor seiner Zulassung zu dem Prozess falsche Angaben gemacht zu haben. Der schwarze Geschworene Brandon Mitchell hat bei der Anhörung angegeben, er habe noch nie an einer Demonstration der Black Lives Matter Bewegung teilgenommen. Es tauchte aber ein Foto auf, das ihn mit einem T-Shirt zeigt, auf dem BLM und »Nehmt euer Knie aus unserem Nacken« steht. George Floyd war gestorben, als ihn Derek Chauvin fast 10 Minuten lang sein Knie in den Nacken presste. Das Foto soll auf einer Kundgebung zu der berühmten Rede des US-Bürgerrechtler Martin Luther King, I have a dream, gestanden sein. Das war keine Kundgebung von Black Lives Matter. Die 12 Geschworenen hatten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten, darunter Mord und Totschlag, einstimmig für schuldig befunden. Dass das Urteil aufgehoben wird, gilt als unwahrscheinlich.
Konservative triumphieren in Madrid, Annäherung an Rechtsradikale. Mit der an Franz Josef Strauß erinnernden Parole Freiheit oder Kommunismus hat die konservative Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso am Dienstag einen fulminanten Sieg eingefahren. Die Volkspartei PP, der Ayuso angehört, konnte ihre Sitze im Regionalparlament mehr als verdoppeln. Außer mit rechten Parolen hatte Ayuso mit ihrer Haltung gegen einen harten Lockdown WählerInnen an die Urnen gelockt. Die Wahlbeteiligung war um 11% höher als zuvor. Die sozialistische Partei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchez, die bisher die stärkste Kraft in Madrid war, musste schwere Einbußen hinnehmen. Noch schlimmer traf es die linke Podemos, die mit der PSOE eine Koalition bildet. Eine regionale Linkspartei, die MAS Madrid, konnte dagegen zulegen. Die vorgezogene Wahl in Madrid gilt als wichtiger Stimmungsbarometer für Spanien. Wichtig ist auch, dass Ayuso zwar nun die größte Fraktion im Parlament hinter sich hat, wegen des schlechten Abschneidens der rechtsliberalen Ciudadanos, nun aber auf die Unterstützung der rechtsradikalen Vox angewiesen ist. Die Vox konnte in Madrid zwar nur einen Sitz hinzugewinnen, doch die Rolle als Steigbügelhalter oder gar Koalitionspartner für die konservative PP wertet sie politisch auf. Auch inhaltlich hatte sich Ayuso de Vox im Wahlkampf bereits angenähert.